Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Kaum war unser gestriges Fazit zu Ende, überschlugen sich die Nachrichten vom Attentat auf Donald Trump. Es ist das beherrschende Thema des Tages, neben dem Finale der Fußball-Europameisterschaft. In beiden Fällen geht es um Siegerposen und die schauen wir uns gleich genauer an. Außerdem stöbern wir in den Briefen des legendären Verlegers Siegfried Unselt. Wir hören, was sich 3 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in Sachen Restaurierung von Kirchen und Denkmälern getan hat. Und wir stellen einen neuen Zufluchtsort für geflüchtete JournalistInnen in Brandenburg vor. Das Pressefoto vom Attentat auf Donald Trump geht um die Welt. Es zeigt den verletzten Trump sehr nah, von unten vor strahlend blauem Himmel in kämpferischer Pose, die Faust nach oben gereckt, das Gesicht zusammengekniffen mit 2 vom Ohr ausgehenden Blutlinien. Er und der Security Service tragen dunkelblaue Anzüge, weiße Hemden. Und dahinter weht die amerikanische Flagge. Nichts als Blau, Weiß und Rot bestimmt dieses Bild. Schon wenige Minuten nach der Veröffentlichung wird es mit Adjektiven wie ikonisch und historisch belegt. Der Pulitzer-Preisträger Evan Wucci war für die Agentur Associated Press vor Ort und reagierte geistesgegenwärtig.
I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. And over my left shoulder, I heard several pops. I knew immediately it was gunfire. I'm not sure how long it was from beginning to end, but you know, in my mind, it all happened really fast. At the moment, I heard the shots being fired, I knew that this was a moment in American history that had to be documented.
Donald Trump auf einem schon jetzt historischen Foto. Solche Bilder kennt man eher von Revolutionen und die strebt Trump ja im Grunde auch an, wenn er unmittelbar nach dem Attentat in die Menge brüllt: Fight, fight, fight. Ob dieser Angriff zu einer weiteren Radikalisierung in den USA führt, darüber möchte ich jetzt mit der Publizistin Annika Brock-Schmidt sprechen. Sie ist ausgewiesene Analystin der US-amerikanischen Politik, hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Guten Abend, Frau Brock-Schmidt.
Guten Abend.
Trump wird nach dem Attentat und seiner ja sofort wieder entflammten Kampfeslust als Märtyrer bezeichnet. Ist schon erkennbar, wie das Attentat von den Republikanern instrumentalisiert wird?
Also man konnte eigentlich relativ schnell sehen, welchen Tonfall die Partei als Ganzes anzuschlagen scheint. J.D. Vance, sei einer der Politiker, die als sein möglicher Vizepräsident im Rennen sind, war einer derjenigen, die den Anfang gemacht haben, die Joe Biden und den Demokraten vorgeworfen haben, für das Attentat verantwortlich zu sein. In den Chor sind dann viele andere republikanische Politiker schnell eingestiegen, die also behauptet haben, dadurch, dass Joe Biden Donald Trump als Gefahr für die Demokratie bezeichnen würde, das habe also zu politischer Gewalt geführt. Und dieses Bild eignet sich natürlich gerade in seiner Geste durch die Addition des Bluts und den Umstand des Attentats selbst eignet sich natürlich ja quasi zur Heiligenverehrung. Also es ist ja kein Zufall, dass viele von einem ikonischen Status sprechen. Gleichzeitig trägt man natürlich auch zur Mythologisierung bei, wenn man dieses Bild eben weiter teilt, gerade aus journalistischer Perspektive mit dieser Ansage, dass ist ein historisches Bild oder es wird die Wahl entscheiden. Ob es die Wahl entscheiden wird, dieses Attentat, das ist, glaube ich, noch gar nicht zu sehen. Aber wir können auf jeden Fall jetzt schon sehen, dass es innerhalb der Republikanischen Partei genutzt werden wird, dieses Attentat, um den Status von Donald Trump und auch seinen Märtyrerstatus weiter zu zementieren.
Ja, und am Ende bleibt vielleicht die Frage, schadet das Attentat Joe Biden mehr als Donald Trump? Ne? Ist die Frage, welche Erzählung sich jetzt durchsetzen wird?
Ja, ich denke, das ist im Moment relativ schwer abzuschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir es mit einem sogenannten Rally Around the Flag Moment zu tun haben werden, also mit einem Moment, wo sich die gesamte Bevölkerung über Parteigrenzen hinweg hinter einer Person versammelt, in diesem Fall jetzt hinter Trump. Dafür sind die Gräben zu tief und dafür ist, glaube ich, auch die Reaktion der Republikanischen Partei zu extrem, zu verschwörungsgläubig. Also ich habe nochmal geschaut, jetzt kurz vor unserem Gespräch, nochmal einen Überblick zusammengestellt. Also wir haben Marjorie Taylor Greene, die wieder schreibt, die Partei der Demokraten seien das absolut Böse. Der Abgeordnete Mike Collins aus Georgia hat relativ schnell getwittert, Joe Biden hat den Befehl gegeben. Also da ist, glaube ich, relativ wenig dabei, mit dem man Leute überzeugen kann, die nicht ohnehin schon im Trump-Lager sind. Aber in einer Wahl, wo es auf Mobilisierungskraft ankommt, wo es an wenigen Stimmen entschieden werden wird, könnte das natürlich wichtig werden.
Sie sind ja erst heute Nacht aus den USA zurückgekommen, waren in Washington bei der National Conservatism Conference. Wie aufgeheizt war die Stimmung dort? Kann man da was ablesen?
Genau, also ich bin gestern Abend zurückgekommen und die National Conservatism Conference, es waren 3 Tage und da war schon deutlich, also die Kriegsrhetorik hat auch da schon dominiert. Es war davon die Rede, dass das globalistische Regime und auch das Regime in Anführungszeichen, das in den USA der Macht sei, zerschmettert werden müsse und, ich zitiere, in die Winde zerstreut werden müsse. Es war von Nichtmenschen, von Unhumans die Rede, Zivilisation gegen Barbarei. Und auch da, in klassischen Definitionen von Konservatismus, fehlt ja oft das revolutionäre Element. Konservatismus wird als dezidiert nicht revolutionär bezeichnet, weil es den Status quo erhalten will. Und ich glaube, an dieser National Conservatism Conference konnte man, wie auch am Trumpismus, sehen, dass es immer darauf ankommt, welchen Status quo man hier wiederherstellen oder erhalten will. Und bei der NatCon war genau wie auch jetzt bei Trumps Reaktion und der Reaktion der Republikaner dieses revolutionäre Element, dieses umstürzlerische Element, auch diese nicht nur die Lust an der Inszenierung, sondern auch das, was ja schon politischem Gaslighting nahe kommt. Ne? Also zu sagen, hier stellen Menschen Fakten fest, Trump ist eine Gefahr für die Demokratie, das führt zu politischer Gewalt, ist ja zynisch, weil es von der Partei kommt, die in den letzten Jahren politische Gewalt verharmlost, befürwortet und auch angezettelt hat.
Genau. Das Attentat verändert den Wahlkampf mit Sicherheit. Heute haben beide, Trump wie Biden, zu Einigkeit aufgerufen. Morgen beginnt ja dann der Nominierungsparteitag der Republikaner. Es gilt als sicher, dass Trump dort am Donnerstag zum Herausforderer gewählt wird. Was ist von diesem Parteitag jetzt noch zu erwarten?
Also ich denke, wir können relativ sicher davon ausgehen, dass er ganz unter dem Stern dieses Attentats stehen wird, dass man Trump, der ja schon in vergangenen Jahren mit dieser Märtyrer, mit dieser Heilandsrolle gespielt hat, der sich dem jetzt voll annehmen wird. Er hat eben vor ein paar Stunden auf Truth Social nochmal was gepostet, was auch darauf schließen lässt. Wir sehen ganz viel unter seinen Anhängern, auch unter gewählten Vertretern, dass Gott also die Kugel abgewandt habe, dass es also eine Bestätigung quasi seines Heilandspostens sei, seines Status in der Partei, aber auch als Erlöserfigur sei. Davon können wir ausgehen. Und gleichzeitig muss man sich eben vor Augen rufen, dass auf dieser Konferenz, weil jetzt die Republikaner dazu aufrufen, sich zu mäßigen, dass auf dieser Konferenz unter anderem auch Mark Robinson sprechen wird. Das ist der, der republikanische Kandidat fürs Gouverneursamt in North Carolina. Der hat am 4. Juli noch gesagt, ich zitiere, manche Leute müssen einfach getötet werden. Ja? Der spricht auch auf dem Parteitag, der ab morgen stattfindet. Das heißt, das, was da jetzt von republikanischer Seite in Richtung Mäßigung kommt, das ist nichts als, da steht nichts dahinter.
Menschen, die einen Bürgerkrieg erlebt haben, die sind sehr empfindlich, wenn mit diesem Begriff leichtfertig operiert wird. Wie ist das im aktuellen Kontext? Da wird ja auch vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA gewarnt.
Also der amerikanische Autor und Publizist, der schon seit mehreren Jahrzehnten über die amerikanische Rechte schreibt, Jeff Charlotte, hat einen Begriff gewählt, um den derzeitigen Zustand zu beschreiben, schon vor diesem Attentat im Übrigen, den ich recht treffend finde. Der spricht von einem langsamen Bürgerkrieg, also von einem Gären unter der Oberfläche. Gleichzeitig haben wir auch Forscherinnen und Forscher, die zu Bürgerkriegsausbrüchen forschen, die davor warnen, schon seit mehreren Jahren, dass bestimmte Faktoren erfüllt sind, die zumindest dazu führen können, dass es zu Gewaltausbrüchen kommt. Ich glaube, man muss sich davor, also falls es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen irgendwann kommen sollte, würde das nicht so aussehen, wie man das aus Bürgerkriegsfilmen kennt. Das wären jetzt nicht zwei Armeen, sondern ich glaube, man könnte sich das, wenn dann, eher so vorstellen, dass es einzelne Gewaltakte gibt, die mehr oder weniger organisiert sind. Auf jeden Fall wissen wir ja schon seit, ich glaube, im Oktober letzten Jahres kam eine Studie dazu raus, dass generell die Anzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner insgesamt, aber auch vor allem in der Republikanischen Partei, da ist sie noch höher, die davon ausgehen, dass es sein kann, dass man Gewalt anwenden muss, um das Land, ich in Anführungszeichen, noch zum Guten zu wenden, dass die zugenommen hat. Ich glaube, bei Republikanern sind es 33% unter Demokraten, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es 11 oder 13% waren. Das ist ein deutlicher Anstieg zu Vorjahren. Also auch insgesamt steigt die Temperatur im Land. Und die Reaktion der Republikaner auf dieses Attentat schürt dieses Feuer natürlich noch weiter.
Vom Täter zum Opfer, zum Märtyrer, zur Erlöserfigur. Donald Trump gibt sich nach dem gestrigen Attentat als unbesiegbar. Doch es besteht die Gefahr, dass die Radikalisierung in den USA weiter zunimmt. Die Publizistin Annika Brockschmidt hat die Gemengelage für uns analysiert. Besten Dank.
Sehr gerne.
Das war die Fußball-Europameisterschaft 2024. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit das erste Tor.
Und die Spanier kommen und kommen über die rechte Seite, über Lamine Yamal. Tolle erste Bewegung mit dem linken Fuß. Nochmal rübergespielt, Nico Williams. Tor! Tor für Spanien!
In der 73. Minute gab es den Ausgleich für die Engländer.
Bringt den Ball in der Mitte, Bellingham nochmal abgelegt. Schuss, Tor!
Und in der 86. Minute, also kurz vor Ende der regulären Spielzeit, das 2:1 für Spanien.
Also die Spanier wollen die nochmal verhindern. Cucurella rein in die Mitte, Tor! Tor! Tor für Spanien! Tor für Spanien und die Entscheidung wahrscheinlich in diesem Spiel.
Ja, genau, das war die Entscheidung. Spanien hat soeben die Fußball-Europameisterschaft gewonnen, 2:1 im Finale gegen England im Berliner Olympiastadion. Was bleibt von dieser EM, die ja angepfiffen wurde unter dem Motto United by Football, vereint im Herzen Europas? Darüber wollen wir mit dem Poetry Slammer Nils Stratmann nachdenken. Er gehört zur Elf der deutschen Autoren-Nationalmannschaft und ist Autor der Reportage-Podcasts Fußballgötter Götter und Meisterwerk. Nils Stratmann, hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Erstmal natürlich die Frage, was war das für Sie für ein Finale?
Ja, leider ein bisschen das zu erwartende Finale, wo sich die Engländer deutlich hinten reingestellt haben, so wie sie es häufig schon gemacht haben bei dieser Europameisterschaft und eben gegen die extrem starken Spanier sich kein Tor fangen wollten. Dadurch lief die erste Halbzeit relativ langsam an, da die Spanier das leider relativ gut gemacht haben. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit hat das Tor der Spanier natürlich das Ganze auf den Kopf gestellt. Und ab da wurde es dann wirklich nicht nur ein interessantes, sondern dann auch wirklich ein spannendes und aufregendes Spiel.
Warum sagen Sie, leider haben die Spanier das gut gemacht? Ich war froh.
Die Engländer haben es leider gut gemacht. Sie haben leider gut verteidigt und wenig zugelassen und selber nach vorne nicht viel gewollt. Dadurch hattest du einfach eine Mannschaft, die defensiv drinne stand und nicht viel mehr machen wollte und die andere, die durch diesen Defensivverbund nicht durchgekommen ist. Also das leider ist nur auf mein persönliches Fanauge bezogen, dass ich mich freue, wenn es Strafraumaktionen gibt, wenn es Tore gibt und wenn Dynamik ins Spiel kommt. So hattest du immer wieder in der ersten Halbzeit die gleiche Spielsituation, die immer wieder anders versucht wurde zu lösen, aber nicht gelöst wurde und so war eben wenig Dynamik leider in der Partie.
Wem waren Ihre Augen denn besonders auf den Fersen?
Meine persönlichen Augen, ja. Dani Olmo schaue ich immer sehr, sehr gerne zu. Dani Olmo und Jude Bellingham, das sind auf jeden Fall die Spieler, die ich verfolge. Also Dani Olmo allem voran, weil er natürlich auch in Leipzig spielt, wo ich selber lebe und wo wir immer mal wieder Kontakt miteinander haben.
Da sind Sie auch Stadionsprecher, oder?
Ja, allerdings nicht bei den Männern, sondern bei den Frauen.
Mhm. Okay.
Die Frauen spielen ja dann erst Ende des Monats bei Olympia, da werde ich dann auch nochmal gucken. Leider keine Leipzigerin dabei. Aber genau, also Dani ist immer spannend zuzugucken und Jude Bellingham ist einfach, das ist ein Wahnsinnsspieler, ein Wahnsinnsmensch. Was der für eine Ruhe hat, für eine Aura auf dem Platz, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
United by Football, vereint im Herzen Europas, das war ja das Motto der UEFA für diese Europameisterschaft. Los ging diese EM kurz nach der Europawahl, bei der ja wenig Fröhlichkeit aufkam. Konnte der Fußball die politischen Tiefpunkte auffangen? Also hat er das Gemeinschaftsgefühl der Europäerinnen und Europäer gestärkt?
Das sind jetzt zwei Fragen. Und ich glaube, die erste Frage würde ich sagen, nein, er konnte es nicht auffangen, aber er konnte eine Alternative bieten. Und aufgrund dessen würde ich bei der zweiten Frage, ob er das Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat, würde ich definitiv sagen, ja. Denn das, was der Fußball kann, das, was die ganz, ganz große Stärke des Fußballs ist, dass er immer eine Alternative und immer eine hoffnungsvolle Alternative zum aktuellen Geschehen gibt. Was auch immer in der Welt passiert, egal was passiert, irgendwann läuft immer wieder Fußball. Und wenn Fußball läuft, dann beginnt ein Spiel immer bei Null und dann beginnt ein Spiel immer mit Hoffnung. Und so ging es dann doch relativ schnell, hatte ich das Gefühl, dass man sich in diesen EM-Modus reingucken konnte und dass eben auch die Gesellschaft sich in diesen EM-Modus reingucken konnte. Und so schnell diese ja sehr negativen Erlebnisse oder diese sehr negativen Ergebnisse der Europawahl in Bezug auf Europa vergessen konnte. Und dann haben wir ja auch eine Wahl in Frankreich gehabt, die das Ganze, dieses ganze Pessimistische durchaus konterkariert haben. Und analog dazu habe ich das Gefühl, dass diese Europameisterschaft oder dass so ein Event wie die Europameisterschaft einfach immer die Möglichkeit ist, miteinander ins Gespräch zu kommen und miteinander in Kontakt zu kommen. Und das auf der ganz persönlichen Ebene mit den Nachbarn, mit denen man möglicherweise dann zusammen guckt, im Innenhof oder wo auch immer, als auch natürlich dann international, wenn die Gäste aus den verschiedenen Mannschaften, aus den verschiedenen Ländern zu Gast sind, man in Kontakt kommt, ins Gespräch kommt, gemeinsam eine Stunde im Zug verbringen muss, weil die Bahn wieder ein bisschen Verspätung hat und so dann zusammenwächst. Ich meine, ganz deutlich hatten wir ja auch die schönen Bilder bei dieser sinnflutartigen Regenkatastrophe in Dortmund, wo das Spiel unterbrochen werden sollte, was der Stimmung und dem Gemeinschaftsgefühl überhaupt keinen Abbruch getan hat, sondern was zu einem Event wurde.
Aber wir hatten natürlich auch die anderen Bilder, die von dem Wolfsgruß der türkischen Fans. Das hat die Menschen ja nicht unbedingt näher gebracht.
Nein, das ist natürlich immer das Problem. Wenn du eine große Öffentlichkeit hast, dann hast du natürlich immer auch eine Reichweite. Und diese Reichweite kann wie im Positiven, kann sie natürlich auch negativ genutzt werden. Und also diese Debatte ist natürlich eine, die man sehr vorsichtig führen muss und vor allen Dingen sehr klar führen muss. Vollkommen klar ist, dass dieser Gruß auf einem Fußballfeld und in einem Stadion nichts zu suchen hat und dass entsprechende Spieler, die den machen, auch gesperrt werden müssen. Also ich fand die Aktion der UEFA, den Spieler zu sperren für das Zeigen des Wolfsgruches, auch absolut richtig. Ganz wichtig dabei finde ich aber eben zu erwähnen, dass das die UEFA gemacht hat und nicht irgendwie Deutschland oder irgendwer, sondern es war die UEFA, die diesen Spieler gesperrt hat. Genauso wichtig finde ich aber auch, dass der Spieler gesperrt wurde, weil er eben eine extremistische Geste gemacht hat und kein Sperren war für eine patriotische Geste für die Türkei, sondern für eine extremistische Geste. Und das geht natürlich gar nicht. Und genauso wenig geht es auch, dass Menschen sich auf den Straßen dann solidarisieren mit diesem Spieler und dann diesen Gruß auch zeigen. Ich finde es absolut richtig und gut, beim Fußball im gesunden Maße Patriotismus zu zeigen. Das soll auch so sein. Also diese Autokorsos, die da passieren, das ist gut und schön und richtig. Aber es geht eben um einen gesunden Patriotismus und nicht um den Rechtsextremismus. Und da ist es eben wichtig zu unterscheiden, auch für die Fans und für die Fans, die sich da eben extremistisch zeigen. Muss man klar sagen und klar zeigen, dass das nicht geht.
Neben dem ganzen negativen Weltgeschehen haben die Menschen beim Fußball also Luft holen können, Spaß haben können, Hoffnung schöpfen, wie Sie sagen, auch wenn es für die Deutschen ja kein zweites Sommermärchen geworden ist. Ob sich diese Leichtigkeit jetzt in 2 Wochen mit den Olympischen Spielen in Paris fortsetzen wird, was meinen Sie?
Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich kann mir das tatsächlich sehr, 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 sehr gut vorstellen. Ich habe gerade schon in meine Fußball-Chat-Gruppen geschrieben, hey Leute, wir sehen uns doch in 2 Wochen schon wieder. Dann stehen die nächsten Nationalmannschafts- oder Nationalteam-Spiele an. Und es ist ja nicht nur der Fußball, sondern da kommen ganz, ganz viele Sportarten zusammen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es einfach eine Lust an Sport gibt, eine Lust an Event und ja, auch eine Lust daran, eben das schwere Weltgeschehen aktuell zu vergessen. Und das eine ist natürlich, gut ist immer, wenn es gute Leistungen gibt, dann auch bei den Olympischen Spielen. aber ich glaube, viel wichtiger ist, und das war jetzt auch bei der Nationalmannschaft viel, viel wichtiger, ist, dass du Spieler mit Charakter und SportlerInnen mit Charakter und mit Haltung hast, mit denen du dich identifizieren kannst.
Der Poetry Slammer Nils Stratmann spielt selbst Fußball in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft und war heute sozusagen unser Kommentator nach dem EM-Finale Spanien gegen England 2:1. Nils Stratmann, schönen Abend noch, ich glaube, auf einem Campingplatz auf Spiekeroog. Vielen Dank.
So ist es. Vielen Dank, schönen Abend noch. Tschüss.
Ciao. Der Verleger Siegfried Unseld war anscheinend gut gestimmt und voller Lust auf ein Gespräch, als er im Februar 1966 mal wieder einen Brief an den Schriftsteller Max Frisch schrieb.
Es wäre jetzt schöner, säßen wir uns gegenüber, mit oder ohne Wein, lieber mit.
Briefe schreiben, das war für Unseld nicht nur Arbeitsalltag, das war eine Art Lebensform. Und aus Anlass seines 100. Geburtstages am 28. September widmet sich das Literaturmuseum der Moderne in Marbach jetzt in einer Ausstellung der Korrespondenz von Siegfried Unseld unter dem Motto Porträt in Briefen. Bewahrt, erschlossen und erforscht werden die Briefe des legendären Surkamp-Verlegers im Deutschen Literaturarchiv. Und dort ist der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Jan Bürger verantwortlich für das Siegfried-Unseld-Archiv. Er hat die Ausstellung mit kuratiert. Schönen guten Abend, Herr Bürger.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Briefe schreiben als Arbeits- und Lebensform. Warum war das für Siegfried Unseld mehr als eine Notwendigkeit?
Na, Sie haben diesen Brief an Max Frisch schon anzitiert. Das ist ein ganz bizarrer Brief. Der ist nicht nur sehr lang von 1966, sondern das ist eben tatsächlich so, dass der Wein nicht dazu da gewesen wäre, dass man jetzt was zu feiern hat, sondern dass man versucht, irgendwie weiter zu reden in einem Moment, wo beide Seiten vielleicht einfach wütend aufeinander waren. Und sowohl Frisch als auch Unseld liefern sich da tatsächlich große Briefe, die versuchen, die Weiterarbeit auf neue Füße zu stellen, was für Unseld echt schwierig war. Und da wird es dann echt spannend, auch in diesem Moment, weil Max Frisch einer von den Autoren war, die an enormen Auflagen im Grunde sehr viel des Verlagsprogramms mitfinanziert haben. Das heißt, wenn man eine Krise mit Max Frisch hat, dann war das anders, als wenn man eine Krise mit Thomas Bernhard hatte, der damals noch nicht so viel verkauft hat. Dann hat man richtig ein wirtschaftliches Problem. Und so legt dann eben Unseld los und versucht, sie zu rechtfertigen. Der Hauptvorwurf damals von Frisch war bizarr. Frisch, jemand, der selbst viel Geld verdient mit seinen Büchern und der wirklich ein ganz guter Geschäftsmann war als Autor, wirft Unseld vor, dass er mit seinen neuen hochdesignten Taschenbüchern, heute empfinden wir das Design als edel, Frisch empfand das offenbar als knallig, dass er so etwas Ähnliches macht wie der Migros-Supermarkt. Und Surkamp würde eben nicht mehr dieses geistige Unternehmen sein, sondern würde zur Marke werden, würde auch zum Designobjekt werden. Und es sei nur ein kleiner Schritt, dass man auch Surkamp Wein und Surkamp Reisen und so etwas anbietet, was heute eben manche Verlage tatsächlich machen. Und Frisch sagt, das sei im Grunde der Untergang des alten Geistes von Peter Surkamp, des Verlagsgründers. Ja. Und Unseld versucht, sie zu rechtfertigen und meint, er will zwar Geschäft machen, er will zwar Unternehmer sein und ein erfolgreiches Unternehmen haben, aber das soll ja gerade eben den Autorinnen und Autoren dienen.
Siegfried Unseld schrieb sich mit Ingeborg Bachmann und Djuna Barnes, mit Beckett, mit Enzensberger, Max Frisch, haben wir erwähnt, Hermann Hesse, aber auch mit Henry Kissinger und Loki Schmidt und vielen, vielen anderen. Diese Briefe begleiteten Freundschaften, die festigten Freundschaften. Welchen Wert haben diese Korrespondenzen denn in der heutigen Zeit, also in einer Zeit, in der kaum noch Briefe geschrieben werden, spiegelt sich darin eine andere Ernsthaftigkeit, dieses sich Zeit nehmen für sein Gegenüber?
Es spiegelt sich sicher ein anderer Umgang mit Medien, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob unsere Zeit tatsächlich so pessimistisch zu betrachten ist. Also wenn wir angucken, was gerade so im Verlagsbereich, im literarischen Bereich auch unter Autoren an Nachrichten gewechselt wird, gerade in E-Mails oder jetzt auch an rasanten Textnachrichten mit dem Smartphone, weiß man noch nicht immer, gerade bei den Textnachrichten, wie man das archivieren könnte und ob das auch sich verflüchtigt. Aber ich beobachte doch, dass wieder mehr geschrieben wird in den letzten 15, 20 Jahren. Ich glaube, der große Einbruch, wenn man über die Briefkultur nachdenkt, war eigentlich die Durchsetzung des Telefons und auch tatsächlich die schlichte Tatsache, dass plötzlich ganz viele Menschen ein PKW hatten und einander besuchen konnten, relativ unproblematisch. Und das merkt man eigentlich bei den meisten Verlagsarchiven, Nachlässen, Autorennachlässen, dass da irgendwie eine Brieflaute einsetzt. Und Unseld hat das anders gemacht. Also Unseld war wie ein leidenschaftlicher Briefschreiber. Er fand es auch gut, dass man eine Zwischenform hat zwischen einer mündlichen, eher provisorischen Nachricht und einer schon mal fixierten Nachricht, dass man etwas hat, worauf man sich berufen kann. Und wenn man sich vor Augen führt, er hatte ja so das Ideal, mit den Autorinnen und Autoren, mit denen er zu tun hatte, möglichst gut auszukommen und möglichst ja auch persönlich sie zu behandeln. Und wenn es sehr, sehr viele sind und dieser Verlag wuchs und wuchs ja, also als er anfing, hatte der Verlag 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als er starb, waren es ungefähr 100. Und das Programm wurde immer breiter. Und wenn du sowas bewältigen willst, das wissen wir ja selbst, wenn wir viel zu tun haben, dann ist es doch schriftlich viel, viel einfacher, als wenn man telefoniert und irgendwann den Kopf ganz wattig hat.
Und es wurden aber eben ja auch Konflikte ausgetragen in diesen Briefen. Also es musste Kritik geäußert und eingesteckt werden. Einerseits wegen finanzieller Forderungen, damit wurde Unselt konfrontiert, vielleicht auch gequält. Thomas Bernhard gehört da, glaube ich, zu einem seiner anstrengenden Briefpartner. Fand Siegfried Unselt für all diese unterschiedlichen Gemengelagen immer den richtigen Ton?
Oh, immer bestimmt nicht, aber oft. Also, ja, sicher, er greift auch mal daneben und es funktioniert auch mal nicht. Aber fast man diesen Briefen, die dann vielleicht gar nicht immer so geschickt formuliert sind, immer anmerkt, ist dieses ernsthafte Bemühen, irgendwie gemeinsam einen Schritt weiterzukommen. Die sind nie pampig oder so. Also Bernhards Briefe sind ja manchmal richtig pampig, muss man sagen, ne? Oder einfach so
unterschwellig zickig, aggressiv.
Zickig könnte man sagen, ne? Und offen aggressiv, nicht unterschwellig. Und das versucht Unselt schon immer rauszunehmen. Das kann er ziemlich gut. Manchmal wirkt es dann auch fast ein bisschen seifig, weil er dann so versöhnlich wird, aber das hat dann schon den richtigen Effekt. Und das sind eben oft auch handfeste Konflikte, die man sich heute auch gar nicht mehr so vorstellen kann. Also einer der größten Briefwechsel, wir können da nur Ausschnitte zeigen, ist der mit Hans-Magnus Enzensberger, der ist so groß, dass er vielleicht auch deshalb nicht ediert wurde bisher, weil er einfach so wahnsinnig umfangreich ist. Und Enzensberger hat ja eben diesen starken Weg nach links in den mittleren bis späten 60er Jahren und auch mit seinem Kursbuch, das Kursbuch, die Zeitschrift, die ja für die Studentenbewegung enorm wichtig wird, erscheint anfangs bei Suhrkamp. Und die drucken auch schon mal von strammen Stalinistentexte. Und dann bekommt Unselt tatsächlich ein ernsthaftes politisches Problem. Ein politisches Problem vor sich selbst, weil er ja so etwas wie ein überzeugter Demokrat ist. Und Enzensberger da manchmal auch Allianzen mit Leuten macht, die das nicht so sind. Und zum anderen dann auch, er hat das Kapital ja nicht alleine, er hat Geldgeber. Und Geldgeber sind reiche Menschen, die eben nicht unbedingt Sozialistenfreunde sind. Und dann bekommt er manchmal handfeste Probleme, auch tatsächlich diesen Laden zusammenzuhalten. Und das wird auch ausdiskutiert. Sehr interessant.
Nach welchen Kriterien haben Sie denn für diese Marbacher Ausstellung jetzt 60 aus über 50.000 Briefen ausgewählt?
Ja, bei dieser Menge von Material muss man den Mut zur Willkür haben. Aber wir haben uns natürlich orientiert an Wendepunkten in der professionellen Karriere von Siegfried Unselt, die signifikant sind, signifikant nicht nur für diese professionelle Biografie, sondern auch für uns. Also was uns besonders interessiert hat, ist ganz bestimmt, wie fängt man als noch recht junger Mensch an, plötzlich mit international bekannten Größen wie Hermann Hesse oder Bertolt Brecht zu verhandeln und zu arbeiten. Das kann dann ja auch überfordern. Mhm. Oder wie reagiert Unselt auf den beginnenden Feminismus? Das ist ja etwas, was man nicht so erwartet, dass er immer irgendwie auch damit umgehen möchte auch. Er kriegt das nicht immer so gut hin, aber er möchte es ja auch. Oder wie reagieren dann eben fast in der Gegenwart Unselt und seine Vertrauten auf den 11. September? Mhm. Und da bringen wir dann zum Beispiel einen Brief von Amos Oz aus Israel, der unmittelbar darauf reagiert. Ja, und klar, das kann eine Ausstellung kann immer nur eine Anregung sein. Man beginnt zu lesen und entweder hat man hoffentlich in den 1-2 Stunden, die man dort verbringt, etwas gelernt, was einen jetzt schon zufrieden macht, oder man kauft sich ein Buch oder greift zur Bücherwand und liest etwas nochmal und vertieft es.
Also mich macht es schon mal sehr neugierig. Hat er denn seine Briefe eigentlich alle selbst mit der Hand oder auf der Schreibmaschine geschrieben oder auch diktiert?
Er hat ganz viele diktiert, sonst könnte man so eine Menge nicht bewältigen. Aber wenn es ihm wirklich ernst war, hat er tatsächlich auch zur Feder gegriffen oder zu seinen eigenen Schreibmaschinen. Wir stellen ja auch den Schreibtisch aus seiner Villa aus. Und an diesem Schreibtisch hat er dann meist wirklich getippt oder auch diktiert. Ja, also er hat relativ viel selbst getippt, das wundert einen auch immer.
Siegfried Unselt, der Verleger, ein Porträt in Briefen. Die Ausstellung ist im Literaturmuseum der Moderne in Marbach zu sehen bis zum 8. September. Und rund um den 100. Geburtstag von Siegfried Unselt Ende September dann auch in Frankfurt am Main. Kuratiert vom Leiter des Siegfried Unselt Archivs, Jan Bürger. Danke herzlich fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die aus der US-Kultserie Beverly Hills 90210 bekannte US-Schauspielerin Shannon Doherty ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 53 Jahren, wie das Magazin People berichtete. Doherty hatte seit Jahren an Brustkrebs gelitten. Mit 7 Jahren zog sie mit ihren Eltern von Memphis nach Los Angeles und stand dort schon als Kind vor der Kamera, unter anderem in der Fernsehserie Unsere kleine Farm. Mit der Serie Beverly Hills 90210, in der sie die Brenda Walsh spielte, gelang Doherty der Durchbruch. Bekannt war sie auch für ihre Rolle in der Serie Charmed, zauberhafte Hexen. In Berlin wird eine Gedenktafel an den schwarzen Schauspieler Louis Brody erinnern, dessen Karriere in den 1920er Jahren begann. Brody setzte sich damals auch für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen ein, wie der Verein Dekoloniale in Berlin mitteilte. Sein deutsches Filmdebüt gab der 1892 in Kamerun geborene in Das Gesetz der Mine. Darin spielte der damals 23-Jährige einen Schwarzen, der einen Weißen tötet. Während der NS-Zeit trat Brody in Kolonialfilmen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er bei der DEFA, dem staatlichen Filmunternehmen der DDR, angestellt und starb im Alter von 58 Jahren in Ost-Berlin. Zur Enthüllung der Gedenktafel für Brody werden am 25. Juli 2 seiner Enkelkinder in Berlin erwartet. Das internationale Filmfestival im argentinischen Mar del Plata ist eines der wichtigsten in Lateinamerika. 4 Monate vor der nächsten Ausgabe steht es nun ohne Präsident da. Fernando Lima, der das Festival mehr als 4 Jahre geleitet hatte, gab seinen Rücktritt in den sozialen Netzwerken bekannt. Er legt sein Amt wegen Differenzen mit dem Nationalen Institut für Kino und audiovisuelle Künste nieder. Dieses hatte bekannt gegeben, dass das Festival von Mar del Plata mit privatem Kapital finanziert und von der Stadtverwaltung koproduziert werden soll. Lima machte deutlich, dass er mit den Mittelkürzungen der Regierung von Präsident Milei nicht einverstanden ist. Diese Politik gefährde auch die Organisation des Festivals von Mar del Plata. Nach einem Treffen mit dem neuen iranischen Präsidenten Pezeshkian hofft die Filmbranche auf eine Lockerung der staatlichen Zensur. Der Regisseur Jangir Kosari sagte laut einem Webportal, bei dem Treffen sei dieses Problem besprochen worden. Es gebe nun Zuversicht, dass die Filmindustrie künftig wieder atmen und einen zensurfreien Weg finden werde. Kosaris neuer Film Blaue Adern über eine iranische Dichterin und Aktivistin darf auf Anweisung der amtierenden Vorgängerregierung nicht in die Kinos. Kosari sagte, er hoffe, dass dieses, Zitat, absurde Verbot von Pezeshkian aufgehoben werde.
Mit vielen Gedenkveranstaltungen wurde heute im Ahrtal an die Flutkatastrophe vor 3 Jahren erinnert. Uns interessiert, wie es um die Restaurierungsarbeiten steht. Ulrich Eltgen ist Kunsthistoriker und Restaurator, inzwischen eigentlich im Ruhestand, aber er ist 2 Wochen nach dem Hochwasser auf eigene Faust ins Ahrtal gefahren und hilft seitdem ehrenamtlich bei Restaurierungen von beschädigten Kirchen und Denkmälern. Guten Abend, Herr Eltgen.
Guten Abend.
Was haben Sie zusammen mit anderen in diesen 3 Jahren nach der großen Flut im Ahrtal geschafft?
Ja, begonnen hat es zuerst mit der Hubertuskapelle in Hönning in Eigeninitiative. Dann ging es aber weiter mit der Jugendbauhütte beim Fluthilfecamp letztes Jahr und vor kurzem beim zweiten Fluthilfecamp dieses Jahr. Wir hatten da über 20 Projekte und an einigen habe ich natürlich als Anleiter mitgearbeitet, um die jungen Leute mit Kollegen dann in historischen Techniken einzuweisen.
Jugendbauhütte ist, wenn ich das richtig verstehe, ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, so eine Art freiwilliges soziales Jahr?
Ja, ganz genau. Die jungen Leute absolvieren in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern, Jugendbauhütten ihr freiwilliges soziales Jahr. Und speziell im Ahrtal gibt es eben schon kurz nach der Flut die mobile Einsatztruppe. Und schwerpunktmäßig im Ahrtal ist auch die Restaurierung, Renovierung von flutgeschädigten Fachwerkhäusern unter entsprechender Expertenanleitung. Mit Lehmbauern, Zimmermannsleuten und so weiter.
Wann waren Sie denn zuletzt dort und an welchem Projekt arbeiten Sie aktuell?
Aktuell arbeite ich eben noch an Maischoss, an der Wegekapelle. Das war jetzt auch letztlich vor ein paar Wochen im Fluthilfecamp aktuell. Und dort habe ich aber auch weiterhin andere Projekte noch begleitet, so wie in Dernau oder in Ahrweiler, der Deutsche Hof und noch weitere Objekte.
Was waren dabei die größten Überraschungen?
Teilweise haben wir im Fachwerkgefache in historische Malerputztechniken entdeckt und konnten dabei dann auch Aufschluss gewinnen über eben die originale Substanz.
Das heißt, manche Gebäude sind durch die Restaurierung schöner als vorher?
Das ist relativ, noch sind viele nicht fertig, aber sie haben natürlich jetzt wieder einen erhöhten kulturellen Wert und fügen sich ein in das neue entstehende Ahrtal.
Das neue entstehende Ahrtal, dazu gibt es ja immer wieder auch kritische Stimmen, die sagen, es wurde und wird nicht genug für den Erhalt, den Wiederaufbau, die Restaurierung alter Gebäude und Brücken getan, sondern unterm Strich eigentlich wird zu viel abgerissen und neu gebaut. Schließen Sie sich dieser Kritik an?
Ja, genau. Ich bin ja schon seit August 21 im Ahrtal unterwegs und da hat schon im Herbst 21 die Deutschstiftung Denkmalschutz in ihre Monumenteheften geschrieben, es wird zu schnell, zu viel abgerissen und bis heute kann ich das bestätigen. Und es ist bedauerlich, im Grunde genommen fehlt ein übergeordneter Stadtbauplan von der Landesregierung über Kreisverwaltung bis hin zu den Verbandsgemeinden. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, es ist bedenklich, wenn für viel Geld zwischen Fachwerkhäusern dann, verständlich für die Flutopfer, ein neues Betonhaus hochgezogen wird. Aber wenn wir dran denken, Ahrtal lebte und wird auch leben wieder vom Tourismus und Tourismusarchitektur. Und da müsste meiner Meinung nach noch einiges Positiveres geschehen.
In einem Podcast, den Sie über das Ahrtal gemacht haben, fällt der Begriff vom denkmalpflegerischen Disneyland, formuliert vom Verband der Restauratoren. Was für Beispiele sind damit gemeint? Jetzt eins haben Sie schon genannt, ein Betonhochhaus inmitten von Fachwerkhäusern.
Genau, des Weiteren auch Stelzenhäuser in Altenahr, aber eben auch in anderen verschiedenen Orten werden moderne Gebäude einfach zwischen diesen historischen Bausubstanzen hochgezogen. Und es fehlt meiner Meinung nach die denkmalpflegerische Sensibilität und eine Voraussicht, dass man da eben wieder einen touristischen, attraktiven Punkt im Ahrtal herstellt.
Viele Restaurierungsmaßnahmen werden ja noch Jahre dauern. Ich hätte Sie fragen wollen, ob es dafür einen Masterplan gibt. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt keinerlei Gesamtplan. Wovon hängt es denn ab, wie es jetzt weitergeht?
Ja, weitergehen wird es erstmal über den Verband der Restauratoren. Die haben einen Einsatz Kulturgut geschaffen. Da bin ich Mitautor. Das ist eine Anleitung für Notfallmaßnahmen für Laienhelfer. Gleichzeitig fördert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz intensiv weiter die flutgeschädigten Häuser. Und auch die Jugendbauhütte ist nach wie vor aktiv durch die mobile Einsatztruppe im Ahrtal. Und nächstes Jahr erfreulicherweise wird es auch wieder ein großes Fluthilfecamp geben, wo ganz viele Objekte innerhalb von 2 Wochen restauriert werden.
Das klingt jetzt eher nach einem positiven Ausblick. Was wünschen Sie sich darüber hinaus?
Ich wünsche mir darüber hinaus eigentlich eine bessere Kommunikation zwischen Landesregierung, Hochwasserschutz und Denkmalpflege.
Ja, wie sollte die aussehen?
Es sollte im Grunde genommen einen runden Tisch geben, wo alle diese Faktoren, Hochwasserschutz einerseits, Erhaltung historischer Substanz andererseits, dementsprechend besprochen wird. Und auch ein persönliches zusätzliches Anliegen ist von mir das Einbinden der modernen Architektur. Ich hatte die Gelegenheit, die Universität Frankfurt und Universität Aachen, Fachbereich moderne Architektur, durch das Ahrtal Studenten und Professoren zu führen. Und leider sind auch die Modelle von diesen jungen Architekten im Ahrtal leider wenig beachtet worden. Und da könnte man ansetzen, dass man sagt, gute moderne Architektur zwischen den alten historisch wiederhergestellten Häusern, das ist eine Zukunft für den Tourismus im Ahrtal.
Und wer blockiert solche Vorhaben eines runden Tisches? Ist ja erstmal eine sehr gute Idee und eines Masterplans.
Ja, blockieren kann ich nicht sagen, aber es ist einfach zu wenig Resonanz von den öffentlichen Stellen. Und wir wissen ja auch aus den Medien, dass im Grunde genommen mit der Entschädigung der Flutopfer und vielem anderen drumherum, dass einiges noch nicht so rund läuft. Und da könnte man dann ansetzen und sagen, bitte lasst uns gemeinsam an einen runden Tisch kommen.
Drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gehen die Restaurierungsarbeiten historischer Gebäude und Denkmäler weiter. Den derzeitigen Zwischenstand erläuterte uns der Restaurator Ulrich Eltgen. Und er tut das immer mal wieder auch mit öffentlichen Vorträgen. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Eltgen.
Sehr gerne, bedanke mich.
Und ich möchte nochmal auf Ulrich Eltgens Podcast für den Verband der Restauratoren verweisen, zu finden auf dem sogenannten Restauratoren-Blog. Wir haben ja schon zu Beginn unseres heutigen Fazits mit Annika Brockschmidt über die Szenarien nach dem Attentat auf Donald Trump gesprochen, wie er vom Täter zum Opfer zum Märtyrer wird und sich dabei als unbesiegbar gibt. Es ist auch das große Thema der gedruckten Feuilletons vom Montag. Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau.
In die Bestürzung über das Attentat auf Donald Trump mischt sich Erstaunen in den gedruckten Feuilletons und im Fall der Tageszeitung Die Welt sogar so etwas wie Bewunderung. Donald Trump ist der größte Instinktpolitiker unserer Zeit, schreibt Weltautor Jan-Philipp Burgert. Als die Schüsse auf ihn fallen und nur knapp sein Gehirn verfehlen, triumphiert sein politischer Instinkt über seinen Überlebensinstinkt, während die allermeisten Politiker in Deckung geblieben und unter dem Schutz der Leibwächter von der Bühne gekrochen wären, sucht Trump scheinbar unbeeindruckt die Kameras und hebt die Faust. Mit dieser Reaktion, so Burgert, füge Trump seinem Image als erfolgreichen Geschäftsmann, TV-Entertainer und unkonventionellen Präsidenten nun noch das des amerikanischen Actionheldens hinzu. Burgert, das Bild des blutverschmierten Trump, der die Siegerfaust dem Himmel entgegenstreckt, wird vielleicht als der Moment in die Geschichte eingehen, in dem er die Präsidentschaftswahl gewinnt. Auch Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung ist erfasst vom politisch genial genutzten Moment, festgehalten in dem einen, nun schon ikonisch zu nennenden Foto. Es gab viele Bilder von diesen Minuten, die auch sofort viral gingen, schreibt Kreie. Fotos, die zeigen, wie Trump im Schock am Boden kauert, sich verstört umblickt. Es gibt sogar eines, auf dem man sehen kann, wie die Kugel ihre Bahn zieht. Der Anschlag auf Trump in Butler, Pennsylvania, war allerdings der erste in der Ära von Social Media. Die Geschwindigkeit, mit der sich am Samstag jenes eine in der Bilderflut durchsetzte, liest sich da wie die Fieberkurve einer Nation, die schon vor den Schüssen im Krisenmodus war. Und weiter? Trumps instinktive Geste habe das Narrativ des US-Wahlkampfs innerhalb von Sekunden verändert. Er wird vom Täter zum Opfer und erhebt sich sogleich als Volksheld und Kämpfer. Mehr Medienprofi, so Kreie, geht nicht. Bleiben wir beim alles beherrschenden Feuilleton-Thema der Stunde und wechseln hinüber zur Kommentarseite der Süddeutschen und zu Stefan Cornelius, der über Trumps zum Himmel gereckte Faust Folgendes festhält. Sollte Trump die Wahl am Ende verlieren, muss von nun an die Furcht vor einem breiten Gewaltausbruch in den USA, vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen etwa mit einem Marsch auf Washington, als berechtigt gelten. Und Trump wird sich, so viel kann man annehmen, nach dem Attentat nicht mäßigen, sondern eher noch radikalisieren. Mit ihm werden seine Anhänger Revanche an einem System nehmen wollen, das sie als ursächlich für die massive Trump-Feindseligkeit ansehen. Ihrem Mann wurde die Wahl gestohlen, ihrem Mann wird eine politisierte Justiz auf den Hals gehetzt und nun wird auf ihn geschossen. Ein teuflisches Gebräu für Verschwörungen und Rachegelüste. Grundsätzlicher geht es Dietmar Dart in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an. Dart schreibt, in Trumps Umgebung arbeiten seit Beginn seiner Karriere einflussreiche Gestalten an der Story vom Rächer im Gegenwind. Jeder Versuch, Trump bloßzustellen, wird zur Schmutzkampagne erklärt. Jede Meldung, die ihn in Bedrängnis bringt, als Fake News verbellt. Jeder juristische Angriff als dreckiger Trick verhöhnt. Nie geht es um die Substanz der Attacken, immer nur um die Demonstration der Tatsache, dass dem Bedrängten nichts umschmeißt. Die Versuchung für die Gegenseite, sich genau daran abzuarbeiten, statt sich auseinanderzusetzen mit dem, was hinter dem Trotz und der Wut vieler Amerikaner steckt, sei groß. Auch wir lassen uns von den Geschehnissen in Pennsylvania nicht umschmeißen und wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.
Die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit mit Britta Bürger.